Wissenschaft, deres 2.
Wie viel ist zu viel? Der neu entbrannte Streit um die gesunde Menge Salz pro Tag. Körperteile der Vorfahren als Innendekoration der Wohnräume. Neue Erkenntnisse über Sitten und Gebräuche der Kelten. Und Regelklassen machen stark. Eine groß angelegte Schweizer Studie zeigt, warum lernschwache Kinder nicht in die Kleinklasse gehören. Dies die Themen der heutigen Sendung. Am Mikrofon Patrick Tschudin. Salz ist für uns Menschen überlebenswichtig. 2 Gramm pro Tag reichen dabei aber bereits völlig aus. 2 Gramm, das wären etwa 6600 kleine Körner aus dem handelsüblichen Salzstreuer. Aber Herr und Frau Schweizer essen, wie die meisten Menschen in Industrieländern, im Durchschnitt mehr als 8 Gramm pro Tag. Das ist viel zu viel, war lange die Lehrmeinung. Denn zu viel Salz fördere Bluthochdruck und steigere damit das Risiko für ernsthafte Herz-Kreislauf-Probleme. Viele Länder haben darum nationale Strategien entwickelt, um ihre Bevölkerungen auf das Problem aufmerksam zu machen. Auch das Schweizerische Bundesamt für Gesundheit will uns dazu bringen, dass wir künftig weniger als 5 Gramm Salz pro Tag zu uns nehmen. Doch nun stellen Wissenschaftler in einer neuen Übersichtsstudie dieses Salzdogma grundsätzlich in Frage. Die komplexe Debatte geht allerdings über den normalen, sportlich fairen wissenschaftlichen Zwist hinaus. Denn Gegner und Befürworter von salzärmerer Ernährung werfen sich gegenseitig Voreingenommenheit vor. Pascal Bieber berichtet.
Nils Graudel vom Universitätsspital Kopenhagen hat tüchtig Staub aufgewirbelt mit seiner Studie. Denn er kommt zum Schluss, für das Dogma salzärmere Ernährung fehle schlicht die wissenschaftliche Basis.
I do not think there is sufficient evidence to recommend sodium reduction for the whole population.
Die Analyse von 167 Studien aus den letzten 30 Jahren zeige nämlich, eine Einschränkung des Salzkonsums senke zwar bei gewissen Menschen tatsächlich den Blutdruck. Dafür erhöhe es gewisse Hormon- und Fettwerte im Blut, was möglicherweise seinerseits mit einem höheren Risiko für Herz-Kreislauf-Probleme einhergehe. Diese Nebenwirkungen würden von den Verfechtern salzarmer Ernährung einfach ignoriert, sagt Nils Graudel.
The supporters ignore the possibility that sodium reduction can have adverse effects.
Nils Graudels Studie ist in der renommierten Cochrane Library erschienen. Trotzdem hält sie Francesco Cappuccio, Professor an der Warwick University in England und Salzspezialist unter anderem auch für die Weltgesundheitsorganisation, für völlig irreführend.
It's very disappointing. The authors are hiding flaws within their own approach. And they are mixing what is an acute physiological effect with a long-term population-based policy. And they're really quite muddled.
Es sei sehr enttäuschend, sagt Francesco Cappuccio, dass die Autoren Mängel ihrer Studie völlig ausgeblendet hätten. Sie würden kurzfristige körperliche Reaktionen verwechseln mit Langzeiteffekten, mit Implikationen für die Gesundheitspolitik. Denn dass eine kurzfristige und zum Teil massive Reduktion von Salz im Blut zu Gegenreaktionen im Körper führen würde, das sei hinlänglich bekannt. Nur pendle sich das mit der Zeit wieder ein und sei entsprechend langfristig kein Gesundheitsrisiko. Das könne man so nicht sagen, widerspricht Nils Graudel, denn es gebe schlicht zu wenig Studien dazu.
Long-term randomized studies are generally rare, so it's difficult to make meta-analyses on long-term studies because they do not exist.
Im Streit um die korrekte Auslegung der verfügbaren Daten greifen nun beide Parteien zum Zweihänder. Francesco Cappuccio vermutet bei Studien wie jener von Nils Graudel Verstrickungen mit der Salz- und Nahrungsmittelindustrie. Wenn nicht bei den Autoren selber, so doch im Begutachtungsprozess. Denn die Industrie habe ein großes Interesse daran, in der Öffentlichkeit Zweifel zu streuen am Gesundheitsrisiko von Salz. Ganz wie vor nicht allzu langer Zeit die Tabakindustrie beim Rauchen.
I think it is obvious, like it's happened for tobacco in the past, that all this counter-science is produced to increase skepticism and doubt within the public.
Das sind happige Vorwürfe. Er habe keine Verstrickungen mit der Industrie, betont hingegen Nils Graudel, und geht zum Gegenangriff über.
Those who are arguing for sodium reduction have a mission. They are dedicated to this and they don't really care about the truth. Their career is depending on them getting right.
Die Befürworter der behördlich verordneten Salzreduktion in Nahrungsmitteln hätten eine Mission, hätten sich der These des krankmachenden Salzes völlig verschrieben und würden sich nicht mehr um die Wahrheit kümmern. Denn ihre Karriere hänge davon ab, Recht zu behalten, sagt Nils Gradl. Es wird mit harten Bandagen gekämpft im Salzstreit. Die Fraktion der Salzgegner scheint noch die Oberhand zu haben. Das Bundesamt für Gesundheit BAG schlägt sich nämlich, wie auch die Weltgesundheitsorganisation, auf ihre Seite. Das BAG lässt dann auch ausrichten, aus heutiger Sicht spreche nichts gegen eine Reduktion des Salzkonsums in der Gesamtbevölkerung. Verstärkung bekommt Nils Gradl hingegen vom unabhängigen Deutschen Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Dessen stellvertretender Direktor Stefan Lange schließt aus einer eigenen Übersichtsstudie,
dass offensichtlich so eine Lebensstiländerung im Sinne einer Reduktion des Salzkonsums den Blutdruck ein bisschen senken kann. Aber ob das dann wirklich die Krankheitsfolgen eines Bluthochdrucks vermindert, dazu gibt es keine Ergebnisse.
Das gelte aber umgekehrt auch für die Nebenwirkungen, die Nils Gradl gefunden haben will. Das Problem der fehlenden Evidenz sei leider ein weit verbreitetes in der Medizin, fügt Stefan Lange an.
Insbesondere auch in einem Bereich, der einerseits so propagiert wird, nämlich die Prävention, was so augenscheinlich so sinnvoll scheint, aber eben leider andererseits oftmals die Daten da gar nicht vorliegen.
Und wie sollen wir uns nun als Konsumenten verhalten? Wohl oder übel, uns vorsichtshalber etwas mäßigen, etwas weniger oft zum Salzstreuer oder zu stark salzhaltigen Fertigprodukten greifen, wohl aber auch es mit dieser Mäßigung nicht übertreiben.
Pascal Bieber mit einem Plädoyer für den gesunden Menschenverstand, auch beim Salzkonsum. Sie lebten in weiten Teilen Europas, von den Alpen bis zum Atlantik, die Kelten. Auch in der Schweiz sind vor allem aus dem 1. und 2. Jahrhundert vor Christus große Keltensiedlungen bekannt. Zum Beispiel auf dem Gebiet des heutigen Basel, am Rheinufer, ungefähr dort, wo heute der Pharmakonzern Novartis seinen Campus baut. Dort holen Forscherinnen und Forscher keltische Überreste in Mengen aus dem Boden wie nirgendwo sonst in der Schweiz. Die ersten Funde machten sie dort vor genau 100 Jahren. Und bis heute kommen immer wieder spannende Relikte zum Vorschein. Die jüngsten zeigen beispielsweise, wie die Kelten mit ihren Toten umgingen. Anita von Mont nimmt uns mit in die Vergangenheit.
Die keltischen Volksgruppen lebten zwar weit verstreut in Europa, doch sie hatten manche Gemeinsamkeiten. Sie verzierten ihre Gefäße zum Beispiel mit bunten Ornamenten. Sie hielten die mündliche Überlieferung hoch, hinterließen kaum Schriftliches. Und sie hatten eine Vorstellung vom Leben nach dem Tod. Eine klarere Vorstellung etwa als die Römer. Der Berner Keltenspezialist Felix Müller.
Die Römer waren eigentlich eher Nihilisten. Die gingen nicht davon aus, dass überhaupt ein Jenseits vorhanden ist. Aber die Kelten zeigen deutlicher an, dass sie eine Jenseitsvorstellung haben und dass dieses Jenseits eigentlich ganz ähnlich aussieht wie das Diesseits, dass auf jeden Fall die gleichen sozialen Ränge und Abstufungen vorhanden sind.
Dieses sozial abgestufte Jenseits der Kelten widerspiegelt sich in der Ausstattung ihrer Gräber. Reiche erhielten auch reiche Grabbeigaben, Gold oder teure Importware. Arme wurden nur bescheiden ausgestattet. Über die Zeit hinweg wurden die Grabbeigaben allerdings allgemein bescheidener. Um 150 vor Christus herum, als die Keltensiedlung im Norden von Basel entstand, waren üppige Bestattungen nicht mehr üblich. Doch andere Totenrituale waren umso wichtiger. Nicht nur am Grab, sondern auch daheim, sagt der Basler Kantonsarchäologe Guido Lassau. Das lasse ein gut erhaltener Schädel vermuten, der gerade kürzlich ausgegraben wurde. Und zwar nicht auf dem Friedhof, sondern mitten in der Siedlung.
Es kann sein, dass sie gewisse Körperteile von Ahnen oder von Verstorbenen bei sich selber in den Wohnräumen beispielsweise oder an speziellen Kultorten oder an speziellen Orten der Erinnerung aufbewahrten.
Knochen von Ahnen wurden als Mahnung an den Tod im Keltendorf aufgestellt. Diese Annahme passt zu weiteren solchen Schädelfunden aus früheren Zeiten oder zu einzelnen Skeletten, welche mitten im Siedlungsgebiet zum Vorschein gekommen sind.
Wenn man diese Skelette genau analysiert, dann stellt man fest, dass diesen Toten quasi im halbverwesten, das ist jetzt für uns nicht sehr appetitlich, aber in halbverwestem Zustand gewisse Gliedmaßen abgetrennt wurden oder sogar der Kopf abgetrennt wurden.
So gruselig das klingt, diese Skelette, vermutet Guido Lassau, könnten von Personen stammen, die man besonders verehrte und daher über den Tod hinaus in der Nähe haben wollte, zum Teil im Boden, zum Teil als Memento Mori im Haus. Doch es gibt noch andere mögliche Erklärungen. Der Keltenexperte Felix Müller vom Berner Historischen Museum sagt, im Fall der Schädel beispielsweise wisse man nämlich aus griechischen Berichten,
dass solche Schädel als Trophäen gehandhabt worden sind, dass man abgeschlagene Schädel von Feinden zum Beispiel am Pferd als Siegeszeichen befestigt hat oder dass man sie sogar einbalsamiert hat, in Kästchen aufbewahrt hat und später so herumgezeigt hat.
Vielleicht bezeugen diese Knochen also weniger einen etwas makaber anmutenden Ahnenkult, sondern eher einen nicht minder makaberen Umgang der Kelten mit ihren Feinden. Für beide Möglichkeiten gibt es nicht nur in Basel, sondern auch in anderen Keltensiedlungen Anhaltspunkte, sprich abgetrennte Knochen und unvollständige Skelette mitten in Siedlungen. Doch sind in Basel in den letzten 100 Jahren so viele verschiedene Knochen zum Vorschein gekommen, dass man nun vielleicht sogar entscheiden kann, was wirklich zutrifft. Mit einem großen Forschungsprojekt hoffen die Universitäten Basel und Mainz, das Rätsel um die Herkunft dieser Knochen demnächst zu klären. Doch eines ist schon heute klar, sagt Guido Lassau. Die keltischen Knochenrituale muten heute befremdlich an, denn
man hat einen ganz anderen Zugang zu diesen Knochen gehabt, als es wir haben natürlich, oder? Einen vielleicht nicht mit so vielen, wie soll ich dem sagen, ethischen Überlegungen, die wir uns ja natürlich machen, das war vielleicht ein ganz ein natürlicher Umgang für sie.
Dazu passen auch die Fundorte der verstreuten Knochen in der Basler Keltensiedlung. Viele dieser Knochen steckten nämlich in Gruben, mitten in Unrat und Fäkalien. Ganz offensichtlich war es also nicht nur ein natürliches Ritual für die Kelten, dass sie Menschenknochen von toten Körpern abtrennten, sondern für spätere Generationen war es gerade so natürlich, dass sie die Knochen, die dann nicht mehr so wertvoll waren, einfach im Abfall entsorgten.
Wie die Kelten mit ihren Toten umgingen. Ein Beitrag von Anita von Mont. Zum Totenkult der Kelten in Basel ist dieser Tage auch ein neues Buch erschienen. Es heißt «Alltagskultur und Totenrituale der Kelten» und ist im Christoph Merian Verlag erschienen. Eine groß angelegte Schweizer Studie zeigt, warum lernschwache Kinder nicht in die Kleinklasse gehören. Darum geht es hier in Wissenschaft DRS2 gleich. Zunächst aber die aktuellen Kurzmeldungen aus Wissenschaft und Forschung mit Odette Frey. In ihrer ersten Meldung geht es um die Früherkennung von Prostatakrebs und zwar um einen umstrittenen Bluttest.
Ja, genau. Es geht um den sogenannten PSA-Test. Viele Urologen empfehlen gesunden Männern ab 50 Jahren diesen Test, um einen möglichen Prostatakrebs frühzeitig zu erkennen. Der Test ist allerdings, wie Sie sagen, sehr umstritten. Nun hat das Swiss Medical Board, das ist eine Institution, die von den Kantonen, der Ärztevereinigung FMH und der Schweizerischen Akademie für medizinische Wissenschaften getragen wird, nun hat das Swiss Medical Board die wissenschaftliche Datenlage gesichtet und rät vom PSA-Test ab. Gesunde Männer ohne Risikofaktoren würden vom Test zu wenig profitieren, das Risiko für negative Effekte sei aber hoch. Ein Grundproblem dieser Früherkennung ist, dass der PSA-Test nicht unterscheiden kann zwischen gefährlichen Tumoren, die schnell wachsen, und solchen, die so langsam wachsen, dass eigentlich gar keine Behandlung nötig wäre. Auch die Biopsie, die nach dem Test folgt, schafft da oft keine Klarheit. Der PSA-Test führt also dazu, dass Männer unnötigerweise zu Krebspatienten werden. Das ist insofern problematisch, als die Therapie von Prostatakrebs zu Inkontinenz und auch Impotenz führen kann. Und auch psychisch ist eine Krebsdiagnose natürlich nicht leicht zu verarbeiten.
Aber die Frage bleibt natürlich trotzdem, kann der PSA-Test Leben retten?
Das ist und bleibt umstritten. Die Studien dazu sind widersprüchlich. Klar ist, falls es einen Effekt gibt, dann ist er vermutlich sehr, sehr klein. Und jedermann muss für sich selbst entscheiden, ob er das größere Risiko eines Schadens in Kauf nehmen möchte für eine kleine, vielleicht nicht einmal existierende Chance auf ein längeres Leben.
In Ihrer nächsten Meldung, Odette Frey, geht es um einen alten Brief, der neues Licht wirft auf den Astronomen Edwin Hubble. Edwin Hubble, der dem Weltraumteleskop seinen Namen lieh.
Ja, und Hubble kann sozusagen posthum aufatmen. Alte Vorwürfe gegen ihn sind mit diesem Brief nämlich vom Tisch. Die Vorwürfe drehten sich um Zensur, Zensur gegen einen Kollegen, den belgischen Astronomen und Priester Georges Lemaître. Dieser hatte 2 Jahre vor Hubble ähnliche Berechnungen wie dieser angestellt, Berechnungen, die zeigten, dass das Universum sich ausdehnt und wie schnell das geschieht. Lemaître hatte aber seine Berechnungen nur in einem wenig beachteten französischsprachigen Fachblatt publiziert und in einer englischen Übersetzung seines Artikels später waren diese Berechnungen plötzlich lückenhaft. Diese Lücken in der Übersetzung hatte es Hubble zu verdanken, dass er weiterhin als unangefochtener Entdecker einer wichtigen Größe für die Astronomie galt, nämlich der sogenannten Hubble-Konstante, die das Verhalten des Universums bei der Ausdehnung beschreibt. Lange stand deshalb der Vorwurf im Raum, entweder Hubble selbst oder ein Redaktor der englischsprachigen Zeitschrift habe den Artikel von Georges Lemaître um entscheidende Passagen gekürzt, um zu verhindern, dass Hubble von seinem Sockel als Erstentdecker gestürzt wird. Nun hat aber ein Physiker in einem Londoner Archiv einen Brief gefunden, einen Brief von Lemaître, aus dem hervorgeht, dass Lemaître selbst die Passagen gestrichen hat. Er fand, seine eigenen Berechnungen seien inzwischen durch die von Hubble überholt worden und deshalb nicht mehr auf dem neuesten Stand. Anscheinend war Georges Lemaître ein bescheidener Mensch, dem es nicht in erster Linie um Ruhm und Anerkennung ging. Nachlesen lässt sich das diese Woche im Fachblatt Nature.
Mit wenig Ruhm bekleckert haben sich diese Woche laut Medienberichten die Umweltbehörden in Neuseeland.
Ja, anscheinend ist ihnen ein peinliches Missgeschick passiert. Es geht um Schnecken, um besondere Schnecken, die so groß werden können wie eine Faust und die in Neuseeland bedroht sind. Die Behörden haben ein Zuchtprogramm gestartet für diese seltenen Schnecken. Sie haben 1600 Stück eingesammelt und dann in eine Kühlkammer zur Zwischenlagerung gelegt. Die Kammer, die sollte eigentlich 10 Grad kühl sein, aber dann hat offensichtlich der Thermostat versagt und die Hälfte der Schnecken ist erfroren. Nun hoffen die Behörden, dass sie den Schaden wieder gut machen können, indem wenigstens ihr Zuchtprogramm anschlägt und sie besonders viele junge Riesenschnecken aussetzen können.
Lernschwache Kinder landen meist zu Unrecht in der Kleinklasse. Denn ob ein Kind die Regelklasse oder eine Sonderschule besucht, hat mehr mit Zufall zu tun als mit dem Kind selbst. Je nachdem, ob es auf dem Land oder in der Stadt wohnt, ob seine Eltern aus dem Ausland oder der Schweiz kommen, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Immer mehr Kantone wissen um diese Ungerechtigkeit und lösen darum ihre Kleinklassen für Kinder mit Lernschwierigkeiten auf. Mit gutem Grund, wie eine Langzeitstudie jetzt zeigt. Lernbehinderte Kinder ohne Kleinklassenbiografie haben später als junge Erwachsene weit bessere Chancen, im Leben Tritt zu fassen. Katharina Boxler über diese folgenreiche Erkenntnis.
Kleinklassen gehören abgeschafft. Diesen Schluss zieht Bildungsforscher Michael Eckhardt aus der Langzeitstudie zur Schulkarriere und Lebenstüchtigkeit von schwachen Schülern.
Wenn wir fokussieren auf Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit, so meinen wir, muss das bildungspolitische Fazit so lauten.
Michael Eckhardt, Bildungsforscher an der Pädagogischen Hochschule Bern, hat die Schulerfahrungen und Lebensläufe von sogenannten lernschwachen Kindern und Jugendlichen untersucht. Kinder mit leichteren Behinderungen und Leistungsschwächen, die entweder eine Sonderklasse besuchen oder in eine Regelklasse integriert sind. Die Frage, inwiefern unterscheiden sich die Berufschancen, die Netzwerke und der Selbstwert dieser beiden Gruppen? Die Antwort, in allen drei Bereichen geht es den schulisch integrierten Kindern und Jugendlichen deutlich besser.
Dies alles sind Aspekte, die noch wenig untersucht wurden. Und insofern denke ich, dass das Wissen, das durch diese Untersuchung entsteht, eben darüber hinausgeht, über das, was bis heute eben bekannt ist.
Bekannt ist zum Beispiel, welch große Rolle der Zufall für die Schulkarriere eines lernschwachen Kindes spielt. Das Risiko, in eine Kleinklasse zu kommen und deshalb später schlechtere Berufschancen zu haben, ist für Kinder aus städtischen Gebieten, für Kinder mit ausländischen Eltern und für Buben größer als für Mädchen. Michael Eckhardt und sein Team der Pädagogischen Hochschule Bern und der Universität Freiburg sind nun einen Schritt weiter gegangen und haben in einer aufwendigen, vom Nationalfonds geförderten Langzeitstudie 450 Kinder und Jugendliche befragt und getestet. In der zweiten Klasse, in der sechsten Klasse und als junge Erwachsene. Die Resultate sprechen eindeutig für die Integration lernschwacher Kinder in die Regelschule. So haben ehemals lernschwache junge Erwachsene, die nicht in der Kleinklasse waren, eine viermal bessere Berufschance. Sie finden nach der obligatorischen Schulzeit, im Gegensatz zu ehemaligen Kleinklassenschülern, leichter einen Ausbildungsplatz oder eine berufsvorbereitende Zwischenlösung.
Etwas scheint deutlich zu werden, dass das Merkmal, ich habe eine Kleinklasse, eine Sonderklasse besucht, eben ein wichtiges Kriterium ist, wenn es darum geht, welchen Zugang ich erreichen kann in der Berufswelt. Das ist wie ein Etikett, das auch verteilt wird und das ehemalige Sonderklassenschülerinnen und Schülern eben auch anhaftet.
Die ehemaligen Kleinklassenschüler treffen auf Vorurteile in ihrer Umgebung und verinnerlichen auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz das Etikett «minderwertig» auch selber. Auch das zeigt die Studie. Der verminderte Selbstwert ist eine denkbar schlechte Voraussetzung für eine erfolgreiche Lehrstellensuche. Kommt hinzu, dies ein weiteres Ergebnis der Studie, dass Kinder und Jugendliche aus Kleinklassen sehr kleine Beziehungsnetze haben. Durch die oft schon frühe schulische Absonderung haben sie weniger Freunde in der unmittelbaren Umgebung, lernen nicht Kontakte zu knüpfen und zu nutzen, zum Beispiel beim Berufseinstieg.
Es ist wichtig, dass man Beziehungen hat. Es erleichtert in gewissen Bereichen eben Zugänge und es sind wichtige Aspekte, wo man annehmen kann, dass eben die schulische Sozialisation über die Schulzeit hinaus sich auswirkt.
Immer mehr Kantone holen heute die lernschwachen Kinder zurück in die Regelschule. Es sind dies vor allem ländliche Kantone, wo Eltern nicht mehr bereit sind, ihre Kinder in weit entfernte Sonderschulen zu schicken. 12 Kantone haben sich zu einem Konkordat zusammengeschlossen und sich zum Ziel gesetzt, die Kleinklassen für lernschwache Kinder abzuschaffen. Zu ihnen gehört der Kanton Luzern, der seit vielen Jahren auf diesem Weg ist und gute Erfahrungen mit der schulischen Integration gemacht hat. Fritz Riedweg, Verantwortlicher für die Umsetzung der Integration, kann die Ergebnisse der Langzeitstudie aus der Erfahrung in seinem Kanton bestätigen.
Die Richtung finde ich absolut gut. Es gibt einige Stolpersteine. Ein wesentlicher ist das qualifizierte Personal. Also sowohl auf Seiten Lehrpersonen, die auch sich mit heilpädagogischen Fragen schon auseinandergesetzt haben, wie bei den Heilpädagogen selber. Dort haben wir einen großen Nachholbedarf. Und das Zweite ist dann, wenn die Politik der Schule die Ressourcen nicht zugesteht, die sie dann wirklich braucht.
Denn integrierte Schulung ist mit der Schließung der Kleinklassen nicht getan. Regelklassenlehrerinnen und Lehrer benötigen die Unterstützung von heilpädagogisch gebildeten Fachleuten, mit denen sie gemeinsam unterrichten. Und die Klassengröße muss dem Anteil lernbehinderter Schüler angepasst werden. Fritz Riedweg schätzt, dass in einer 20-köpfigen Klasse ein lernschwaches Kind optimal gefördert werden kann. Kommen mehr Kinder mit speziellen Bedürfnissen hinzu, etwa fremdsprachige Kinder, muss die Klassengröße reduziert werden.
Dann sind natürlich schon die sprachlichen Herausforderungen sehr groß. Und dann sollte diese Klasse halt dann nicht 20 Schüler haben, vielleicht nur noch 18.
Und entsprechend mehr Unterstützung durch eine heilpädagogisch spezialisierte zweite Lehrperson im Schulzimmer. Das verlangt, zumindest in der Einführungsphase des Systems, mehr. Mehr Geld, aber auch mehr Offenheit der Lehrerinnen und Lehrer.
Also das Thema Zusammenarbeit ist ein ganz wichtiges und auch das Thema offene Türen. Also Lehrpersonen, die sich mit Händen und Füßen dagegen sträuben, zusammenzuarbeiten, die haben längerfristig an dieser Schule einfach den Platz nicht mehr, weil die Schule muss miteinander die Lösungen suchen.
Vorbei sind die Zeiten des Einzelkämpfertums der Lehrer. Vorbei sind die Zeiten, da galt, jedes Kind muss mit den gleichen Methoden zu den gleichen Lernzielen geführt werden. Bildungsforscher Michael Eckhardt von der Pädagogischen Hochschule Bern.
Integration ist eine Herausforderung. Wir denken, das rüttelt am Fundament des Bildungssystems. Es ist eine Funktion der Schule, solche Chancen auch zu verteilen.
Die Heterogenität im Schulzimmer verlangt nach Einsicht der geldsprechenden Politiker und nach neuen Methoden des Unterrichts. Denn darin sind sich Bildungsforscher und die meisten Lehrkräfte einig. Es ist die Vielfalt an Methoden, die eine Gleichheit der Chancen garantiert.
Der Beitrag von Katharina Boxler. Die von ihr erwähnte Studie trägt den Titel «Langzeitwirkung schulischer Integration» und ist im Hauptverlag erschienen. So viel von Wissenschaft DRS2 für den Moment. Immer dabei haben Sie uns als Podcast und den finden Sie im Internet unter wissenschaft.drs.ch. Dort steht auch, wie Sie uns auf elektronischem Weg erreichen mit Ihren Kommentaren und Anregungen. Wir freuen uns darauf. Wissenschaft DRS2 immer samstags um 12.40 Uhr oder am Sonntag um 19.30 Uhr hier auf DRS2. Redaktion dieser Ausgabe Odette Frey, am Mikrofon war Patrick Tschudin.